Weise leben, aber wie? Wenn man den Begriff googelt, Weisheit googelt, dann bekommt man tausende von Weisheitssprüchen vorgeschlagen. Die einen klingen noch sehr sinnvoll und andere sind einfach absoluter Quatsch. Jeder kann heute irgendeinen Spruch im Internet oder sonst irgendwo raushauen und es dann als Weisheit deklarieren. Doch was ist Weisheit wirklich? Aus diesem Grund möchte ich mit euch eine kurze Definition von Weisheit betrachten. Weisheit ist auf Erfahrungen und umfassendem Wissen beruhende tiefe Einsichten in Lebenszusammenhänge. Etwas schwierig, ich nehme euch noch mal kurz mit. Weisheit ist auf Erfahrungen und umfassendem Wissen beruhende tiefe Einsichten in Lebenszusammenhänge. Also man könnte auch sagen, eventuell Klugheit. Und diese Art von Weisheit finden wir auch in der Bibel. Uns wird ja berichtet, dass Salomo einer der weisesten Menschen war, der je gelebt hat. Und einmal sind zwei Frauen zu Salomo gekommen. Und beide haben ein Kind geboren und bei der einen ist das Kind in der Nacht gestorben. Und dann hat die andere sie beschuldigt, das Kind, das lebendige Kind, durch das verstorbene Kind ausgetauscht zu haben. Und Salomo sollte nun entscheiden, wer von diesen beiden Frauen recht hat. Ja, Salomo, ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte, hat gesagt, ja gut, wir machen es so, ich nehme das lebendige Kind, wenn ihr euch darum schon streitet, teile es durch zwei und dann haben beide etwas davon. Aber das war ja natürlich nicht seine Absicht, sondern es war ein weiser Schachzug von Salomo. Durch diese Tat konnte er herausfinden, wer wirklich die Mutter des noch lebendigen Kindes war. Doch all diese Weisheit hat Salomo in seiner Beziehung zu Gott nicht weitergebracht. Salomo heiratete hunderte von Frauen, wir haben es jetzt gerade auch in der Predigtreihe über das Hohelied gehört. Diese Frauen verführten ihn schlussendlich zum Götzendienst. Und durch diesen Götzendienst zerbrach das Königreich von Salomo und Israel spaltete sich in ein Süd- und ein Nordreich auf. Die Weisheit von Salomo hat ihn also aus der Perspektive Gottes nicht sehr weit gebracht. Und wenn wir in die Bibel schauen, merken wir schnell, dass es noch eine andere Definition von Weisheit gibt. Weise wird in der Bibel auch derjenige genannt, der sich Gott zuwendet und sein Leben nach ihm ausrichtet. Und genau um diese Weisheit soll es heute in der Predigt gehen und ich lese euch dazu einen Text aus Epheser 5, 15 bis 20 vor. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wenn Paulus hier davon spricht, dass wir weise und nicht unweise leben sollen, dann meint er nicht eben diese erste Definition von Weisheit, die ich euch gerade vorhin vorgelesen habe. Es geht vielmehr darum, dass wir zwei Möglichkeiten haben, wie wir leben können. Die eine Variante ist, dass du auf dem Thron deines Lebens sitzt. Ich bestimme, was in meinem Leben abgeht. Was ich mache, bestimme ich. Gott darf zwar an deinem Leben teilhaben, aber am besten nur am Sonntagmorgen. Dieses Lebensmodell nennt Paulus ein unweises Lebensmodell. Es wird garantiert, wie bei Salomo, in der Zerstörung enden. Die andere Möglichkeit ist, Gott auf dem Thron deines Lebens sitzen zu lassen. Das bedeutet, das nennt hier Paulus einen weisen Lebenswandel. Und wie wir das machen können, wird hier in diesem Text erklärt anhand von 5 Bausteinen. Also wir haben hier 5 Bausteine für ein weises Leben. Und ich möchte mit euch diese 5 Bausteine jetzt nun genauer betrachten. Der erste Baustein heißt: Nutze deine Zeit. Wenn wir über den Begriff Zeit sprechen, dann müssen wir beachten, dass im Neuen Testament hauptsächlich 2 Begriffe für Zeit verwendet werden. Der eine ist Chronos und der andere Kairos. Chronos ist so die Zeit im Allgemeinen, also der Tag hat 24 Stunden, 1440 Minuten, 86.400 Sekunden. Und in dieser Zeit schlägt dein Herz zwischen 80 und 90.000 Mal. Der zweite Begriff für die Zeit, Kairos, bedeutet so viel wie ein guter Zeitpunkt oder eine gute Gelegenheit. Es ist ein Zeitpunkt oder eine Gelegenheit, an der Gott dir begegnen möchte oder an der Gott durch dich reden möchte. Und um diese Kairos-Momente zu erleben, ist die Frage entscheidend, wie du deine Zeit nutzt. In meiner Predigtvorbereitung bin ich auf einen Artikel gestoßen, in dem eine Studie erwähnt wird, wo gezeigt wird, wie viel Zeit der Mensch für was in seinem Leben verwendet. Ich habe euch 2, 3 kleine Sachen daraus mitgebracht. Unter anderem schaut der Mensch durchschnittlich 12 Jahre Fernsehen. Fast 3 Jahre seines Lebens verwendet der Mensch mit Klatsch und Tratsch. Und lediglich 2 Wochen in einem ganzen Leben für das Gebet. Als ich das gelesen habe, bin ich sehr erschrocken und habe gedacht, ja, aber bei mir ist das ja sicher nicht so. Und dann habe ich auf mein Handy geschaut und beim iPhone gibt es so eine Funktion, in der man die Bildschirmzeit von einem Tag oder von einer Woche kontrollieren kann. Wie viel war man am Handy? Und was soll ich euch jetzt sagen? Bei mir ist es genauso schlimm. Ich habe euch einmal einfach zum das Demonstrieren ein Screenshot mitgebracht von meiner Bildschirmzeit. 3 Stunden und 6 Minuten am Tag. Das war eine Woche, als ich Ferien hatte. Ist sehr viel. Wenn wir unsere Zeit mit solch unwichtigen Dingen vergeuden, dann bleibt uns keine Zeit für das Wichtige, für diese Kairos-Augenblicke, die wir dann verpassen. Und genau da hinein spricht Paulus nun, dass wir unsere Zeit sinnvoll nutzen sollen. Ich möchte euch das noch in einem Bild vor Augen führen. In den letzten Jahren stiegen die Todeszahlen im Straßenverkehr, weil viele Fußgänger und Autofahrer mit ihrem Smartphone beschäftigt waren. Sie waren in den wirklich wichtigen Momenten von ihrem Handy abgelenkt. Und genauso kann das auch im geistlichen Bereich sein. Wenn wir in diesen wirklich wichtigen Kairos-Augenblicken abgelenkt sind, dann kann das dramatisch enden. Es geht also darum, dass wir bemerken, wenn Gott uns solche Augenblicke schenken möchte. Und eine Strategie, wie wir unsere Zeit richtig nutzen können, ist es, diese unwichtigen Zeitfresser zu minimieren. Ich habe euch noch den Screenshot noch einmal ein bisschen bearbeitet. Und wenn ihr hier seht, steht ja da, wie viel Prozent weniger man am Handy war oder mehr im Vergleich zu der vorherigen Woche. Und mein Ziel ist es nun, diese Zeit oder diese Prozentzahl immer weiter zu senken, so dass meine Bildschirmzeit irgendwann auf einem akzeptablen Niveau sich bewegt. Welche unwichtigen Zeitfresser hast du in deinem Leben? Wie kannst du diese minimieren? Eine weitere Strategie, um die Zeit richtig auskosten zu können, ist, dass wir uns für solche Kairos-Momente sensibilisieren. Und das bringt mich zu meinem zweiten Baustein für ein weises Leben. Um solche Kairos-Momente zu erkennen, ist es entscheidend, dass wir den Willen des Herrn erkennen, wie Paulus es hier in Vers 17 beschreibt. Und dabei ist es eben zentral, wer der Herr deines Lebens ist. Wer weise lebt, ist nicht sein eigener Herr, sondern hat Gott als seinen Herrn für sein Leben. Für das Wort Herr steht hier im griechischen Text das Wort Kyrios. Und dieses Wort wurde zur Zeit des Neuen Testaments vor allem für den römischen Kaiser verwendet. Er war der oberste Herrscher und diesem Kyrios musste man gehorchen. Paulus sagt an dieser Stelle also, dass wir nicht uneinsichtig sein sollen und unsere eigenen Ziele verfolgen sollen, sondern vielmehr, dass wir lernen sollen, immer mehr auf diesen Kyrios Jesus zu hören. Das bedeutet, dass wir immer mehr lernen müssen, in jeder Lebenslage Gott zu vertrauen und seinen Plänen zu folgen. Wer also weise lebt, verfolgt nicht seine eigenen Ziele, sondern die Ziele und Pläne Gottes. Doch wie können wir jetzt den Willen des Herrn genau erkennen? Dazu möchte ich euch in Psalm 86, Vers 11 mitnehmen. Weise mir den Weg, Herr. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Genau wie David hier in diesem Psalm Gott darum bittet, ihm den Weg zu weisen, können wir das auch machen. Bespreche täglich in deinem Gebet mit Gott dein Leben. Frag ihn nach seinen Plänen für deine Zukunft. Wo hat Gott dich begabt? Wo kannst du deine Talente einsetzen? Und wo gibt es solche Kairos-Augenblicke? Möchte heute Gott ganz speziell durch dich zu jemandem reden? Ich habe vor ein paar Monaten ein Erlebnis gemacht. Ich saß in meinem Büro und mir hat jemand angerufen und gesagt, Jannik, ich habe den Eindruck von Gott bekommen, ich soll dir diesen Bibelvers weitergeben. Und die Person hat mir einen Bibelvers vorgelesen und dieser Vers hat mitten in eine Situation hineingesprochen, die mich gerade beschäftigt hat. Gott möchte solche Augenblicke gebrauchen, um durch dich zu reden. Die Frage ist, ob du dich gebrauchen lässt. Wenn Jesus unser Herr, also unser Herr ist, dann möchte er aber uns nicht nur befähigen, sein Reich zu bauen, sondern hat auch das Ziel, uns immer mehr in sein Bild zu verwandeln. Das bedeutet, dass Gott dir in seinem Wort immer wieder Dinge aufzeigen wird, wo er möchte, dass du dich in deinem Leben veränderst. Lass dich durch seinen Willen verändern. Und wenn du die Bibel liest und auf solche Ausdrücke stößt, wie der Wille des Herrn für euer Leben ist oder Gott möchte, oder es gibt ganz viele Imperative im Wort Gottes. Wenn du auf solche Aussagen stößt, dann pass sehr gut auf und streich sie dir an, denn so kannst du immer mehr erkennen, was der Wille Gottes ist und immer mehr lernen, danach zu handeln. Und so kannst du die Zeit auch richtig auskosten. Mein nächster Baustein: Lass dich vom Heiligen Geist füllen. Und um diesen Baustein zu verstehen, müssen wir einen Abstecher in die griechische Götterwelt machen. Paulus hat diesen Brief ja an die Christen in Ephesus geschrieben. Und in Ephesus herrschte damals zu der Zeit der Kult des Dionysus. Dionysus war in der griechischen Antike der Gott des Weins, des Rausches und der Ekstase. Und damals hatte man die Vorstellung, dass man mit der Gottheit am nächsten ist, wenn man sich mit ihr füllt. Ganz konkret bedeutete das im Dionysus-Kult, dass man sich so richtig mit Wein volllaufen ließ, bis man so richtig betrunken war. Und in diesem Rauschzustand wurde dann die Sexualität gefeiert und praktiziert. Das waren teilweise richtige Orgien. Und wenn wir dieses Wissen haben, dann wird ganz schnell klar, weshalb Paulus hier vor dem übermäßigen Konsum von Alkohol und ein zügelloses Leben in Verbindung bringt. Die Christen in Ephesus sollten diesem Treiben des Dionysus-Kult nicht folgen und nicht mitmachen. Sie sollten sich ganz anders verhalten und einen Unterschied zu diesem Kult ausmachen. Paulus zeigt ihnen hier auf, dass sie sich nicht berauschen lassen müssen, sondern sich mit dem Heiligen Geist füllen lassen sollen. Durch die Bekehrung zu Jesus haben sie ja schon den Heiligen Geist. Das erläutert Paulus in Kapitel 1 vom Epheserbrief. Ich lese euch das auch noch kurz vor. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Sie sind also nicht nur einmal mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, sondern sie sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und genau das gilt nun auch für uns. Wir müssen uns nicht an irgendwelchen esoterischen oder heidnischen Praktiken beteiligen, um mit dem Heiligen Geist in unserem Leben erfüllt zu werden. Das Ziel eines weisen Lebensstils ist vielmehr, den Heiligen Geist in uns zur Wirkung kommen zu lassen. Der Heilige Geist wirkt in uns durch ganz viele verschiedene Art und Weisen. Und zwei davon hat Paulus hier jetzt noch als weitere Bausteine angeführt. Der vierte Baustein: ermuntert einander und lobt Gott. Vers 19 startet hier mit dem Wort in dem. Es bezieht sich auf Vers 18. Und wenn man das sprachlich so betrachtet, dann sagt dieser Vers aus, dass wir dann mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, wenn wir das tun, was da steht. Also in dem wir Psalmen singen und Loblieder zueinander reden, werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und genau dann werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn wir in unseren Herzen Gott singen und spielen. Hier ist auch noch eins der Schlüsselwörter, das Herz. Paulus meint hier, wir sollen nicht einfach bloß mit unserem Mund Gott loben, sondern mit unserem Herz dabei sein. Vielleicht hast du es schon erlebt, dass du im Lobpreis mitgesungen hast und am Schluss des Liedes gar nicht mehr wusstest, um was es im Lied ging. Du warst nicht mit dem Herz dabei. Und dann bringt der Lobpreis auch nichts. Da könnten wir gerade so gut Händchen klein singen. Entscheidend ist also beim Lobpreis, ob wir mit unserem Herz dabei sind. Und das Schöne daran ist, ob du mit deinem Herz dabei bist, entscheidest du alleine. In dieser Entscheidung spielt es keine Rolle, ob die Band einmal einen Ton nicht trifft. Es spielt auch keine Rolle, ob es gerade dein Musikgeschmack ist oder nicht. Entscheidend ist, dass du unabhängig von all diesen Faktoren dich entscheidest, Gott zu loben. Und genau durch diese Herzenshaltung kannst du auch Glaubensgeschwister ermuntern. Der fünfte Baustein, sei in allem dankbar. Genau dasselbe Prinzip wie bei Vers 19 gilt auch hier für Vers 20. Wir werden genau dann mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn wir Gott alle Zeit für alles danken. Das ist sicher schon etwas herausfordernder, als mit dem Herz beim Lobpreis dabei zu sein. Ich meine, wenn es dir gut geht, dann ist es ja kein Problem, Gott Danke zu sagen. Aber was ist, wenn dir Schwierigkeiten begegnen? Zum Beispiel beim Arbeitsplatz hast du ganz viel Stress oder du verstehst dich mit deinen Arbeitskollegen nicht. Ich kann mich noch sehr gut an eine Situation erinnern, als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe. Da hatten wir eine echt stressige Zeit. Einige Kolleginnen sind wegen Krankheitsbeschwerden für längere Zeit ausgefallen. Und wir haben so eine Frühschicht zu viert oder zu fünft gemacht für 25 Patienten. Ich habe wochenlang ohne Pause oder mit maximal 5 Minuten pro Schicht, Pause pro Schicht, bis zu 12 Stunden durchgearbeitet. Die Stimmung im Team war nicht besonders gut. Und ich muss euch ehrlich sagen, meine Stimmung auch nicht. Doch dann, an einem Morgen, als ich zur Arbeit gefahren bin, hat Gott mich berührt und mich mit einer tiefen Dankbarkeit erfüllt. Und ich hatte so das Lied in meinem Kopf, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Hüt ist ein guter Tag, weil Jesus Christus ist da. Und mit diesem Lied im Ohr bin ich auf die Station gekommen und habe meinen Kolleginnen gesagt, hey, heute ist ein guter Tag. Und irgendwie hat das die Stimmung total verändert. Ich konnte plötzlich wieder dankbar sein und meine Arbeitskolleginnen haben sich dadurch auch verändert. Das ging eine Weile so und als ich dann den Job wechselte oder die Station verließ, bat mich eine meiner Kolleginnen, ihr ein Foto von mir zu machen, wo ich darunter schreibe, heute ist ein guter Tag. Dieses Foto hat sie sich dann an den Spind im Krankenhaus gehängt. Durch die Dankbarkeit hat der Heilige Geist mich erfüllt und ich habe mein Umfeld beeinflusst. Vielleicht erlebst du ja auch eine ähnliche Situation. Vielleicht denkst du dir jetzt auch, ja, aber Janik, für das dankbar zu sein, ist doch jetzt wirklich nicht schwierig. Du weißt ja nicht, was ich alles in meinem Leben schon erlebt habe. Da kann man doch nicht dankbar sein. oder was ich jetzt gerade erlebe. Ich kann doch nicht dankbar sein. Ja, ich gebe dir recht. Es gibt sehr viel Schwieriges. Und aus unserer menschlichen Perspektive können wir manchmal einfach nicht dankbar sein. Doch Gott dankbar zu sein, bedeutet auch, dass wir schwierige Dinge annehmen und darauf vertrauen, dass Gott alles in der Hand hat. Und er wird alles wirklich gut machen. Und so werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir haben heute gesehen, dass nicht derjenige ein weises Leben führt, der viel Wissen hat, sondern derjenige, der sein ganzes Leben auf Gott baut. Und dafür benötigen wir 5 Bausteine. Nutze deine Zeit. Erkenne den Willen Gottes. Lass dich vom Heiligen Geist füllen. Ermuntert einander und lobt Gott. Sei in allem dankbar. Wenn wir diese Bausteine beachten, können wir ein wirklich weises Leben führen. Doch das Entscheidendste ist, dass Gott derjenige ist, der uns Weisheit schenkt. So schreibt Jakobus: Wenn aber jemand von euch mangelt an Weisheit, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Wenn wir also Gott um Weisheit bitten, dann gibt er sie uns auch. Und das bedeutet, dass wir dann auch Weisheit haben und danach handeln können. Wir sollen also immer ganz in der Abhängigkeit zu Gott leben. Ich möchte noch beten. Jesus, danke vielmals. Haben wir dein Wort und dürfen wir in deinem Wort immer wieder Neues erkennen und entdecken. Und Jesus, so bitte ich dich, dass wir immer wieder neu von dir inspiriert werden für ein weises Leben, dass du uns dabei hilfst, der Weisheit hat und ist, Jesus. Schenk uns, dass wir nach deinen Wegen leben dürfen. Amen.